besten frage ich doch gerade mal die Laura de Billis, ob sie in ihrem Leben auch schon mal erlebt hat, dass sie Mühe gehabt hat auf ihrem Weg mit Jesus, dass sie resigniert war und wie sie sich dann mit Jesus wieder versöhnt hat. Ich danke dir vielmals für deine Offenheit, Laura.
Die einen von euch haben es mitbekommen, andere vielleicht nicht. Ich bin jetzt seit fast einem halben Jahr eigentlich zuhause, mehr oder weniger krank geschrieben. Ich hatte im Februar ganz starke Schmerzen gehabt und konnte zum Teil nur noch alle 48 Stunden mal schlafen, weil es so schlimm war. Und seitdem ist es mir einfach, geht es mir stetig besser, aber immer noch nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte. Und dort habe ich dann jemand mal gesagt, ja Gott, was soll das? Also weißt, bin ich dir egal, was überleihst du dir eigentlich? Und meine Güte, dir wäre alles möglich. Jetzt tu doch nicht so blöd. Und was mir extrem geholfen hat oder immer wieder hilft, in solchen Situationen, war eine Freundin, die mich herausgefordert hat, zum Gott zu vertrauen. Die gesagt hat, Lara, vertraust du? Und ich habe mich dort entschlossen, egal was passiert, ich will glauben, dass Gott mich trotzdem liebt und dass er es gut meint mit mir. Und ich habe immer wieder Leute getroffen, die mir Geschichten erzählt haben, wie Gott in ihrem Leben sie versorgt hat mit dem, was sie gebraucht haben. Oder einfach sonst ihnen gezeigt hat, dass er für sie da ist. Und das hat mich extrem ermutigt und hilft mir immer wieder zum in so schwierigen Situationen trotzdem weiter mit Gott unterwegs zu sein.
Alder Frisco, wie ist das bei dir in deinem Leben? Bist du auch schon so gewesen, dass du dich von Jesus zurückgezogen hast, lau geworden bist, ohne Sehnsucht nach Jesus? Wie ist das bei dir in deinem Leben?
Ja, ich kann, als ich da die Karin mir die Frage gestellt hat, habe ich mich natürlich Gedanken gemacht, oder? Und was soll ich da sagen? Oder? Und da müssen auch mir ein Spickel aufschreiben, dass ich das nicht vergesse, was ich da würde sagen.
Schon gut.
Ja, also ich fange an, dass ich den Moment, wo ich Jesus in mein Leben übergeben habe, hat er mir ein neues Leben angefangen. Bald 32 Jahre mit Jesus unterwegs. In meinem Leben hat es mehrere Momente gegeben, wo ich Jesus nicht begriffen habe. Zum Beispiel, bei meiner Bekehrung ist nicht alles so gegangen, wie ich wollte. Nämlich, ich wollte meine Frau und alle meine Freunde und Bekannten und alle nämlich, ich wollte, unbedingt bekehren. Aber ich musste schnell erfahren, dass das nicht der richtige Weg ist. Ich habe bald lernen, an Gottes Willen unterstehen. Und dabei auch geduldig sein. Immer wieder habe ich erfahren, dass mein Leben in seiner Hand ist. Und sein Wille muss geschehen. Seit der neuen Geburt war Gott immer in meiner Nähe. Ich habe nie von ihm zurückziehen und habe immer von ihm Sehnsucht gehabt. Leider mache ich noch heute immer wieder Fehler. Aber durch deine Gnade und seine Barmherzigkeit vergibt er mir immer wieder. Und für das bin ich dankbar.
Danke vielmals für deinen Lebensbericht, Aldo.
Ja.
Vor der Lobpreiszeit möchte ich euch gerne einen Text vorlesen, der für mich eigentlich das sehr schön beschreibt. Der Text heisst, ich sehe das Kreuz. Und wenn ihr schaut, seht ihr da nämlich auch das Kreuz. Ich sehe das Kreuz und nichts anderes muss ich sehen. Ich sehe das Kreuz. Komm und glaube, ruft es mich. kein anderer Weg, der zur Freiheit führt, um Versöhnung zu erfahren. Kein anderer Ort, der Vergebung bringt, wo der Preis für uns bezahlt ist. Und ich komme, wie ich bin, und begegne deiner Gnade. Ich sehe das Kreuz. Ich sehe das Kreuz über alles hoch erhöht. Ich sehe das Kreuz, Gottes Liebe für die Welt. Du littest und starbst, hast für uns bezahlt. Du hast uns gezeigt, was groß zu sein heißt. Durch dich wird der Plan des Vaters erfüllt. Der Weg ist jetzt frei. Und wir werden auferstehen und ewig leben, weil du für uns starbst. Wir werden auferstehen und ewig leben, weil du in uns lebst. Ich sehe das Kreuz.
Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass wir den Gottesdienst miteinander feiern dürfen. Ganz herzlichen Dank der Judith, der Sarah, auch für die geniale Liederauswahl. Hat sehr gut gepasst, sehr schön hingestimmt. Auch Karin für Moderation mit den beiden Interviews. Ganz herzlichen Dank auch für das, was ihr uns erzählt habt. Vielleicht kann man das Mikrofon noch ein bisschen leiser machen, genau, dass mich da vorne nicht wegschlägt, wenn ich die Leute reden tun. Wir haben ja ganz ein spezielles Thema heute Morgen und wir können das sicher mal einblenden da vorne. Versöhnt mit Jesus. Versöhnt mit Jesus. Mathis hat vor 2 Wochen schon darüber geredet, versöhnt mit Gott. Und eigentlich könnte man so ein bisschen in die gleiche Richtung gehen am heutigen Morgen. Das möchte ich nicht. Muss ich das erstmal drücken? Ah, jetzt ist er gekommen, ja genau, versöhnt mit Jesus. Und er hat dort schon eine Brücke gezeigt, vielleicht mögt ihr euch erinnern, darum habe ich gerade das Bild übernommen und auch so eine Brücke gezeigt. Bei Versöhnung, bei Beziehung geht es ja eigentlich immer darum, irgendwelche Brücken zu bauen, etwas zu verbinden miteinander, wo unter Umständen auseinandergefallen ist. Jetzt, ich möchte eigentlich nicht von dieser Seite kommen, versöhnt mit Jesus, sondern ich will von der anderen Seite herkommen. Ihr werdet es heute Morgen dann merken. Ist auch interessant. Löst vielleicht die Fragen von einer anderen Seite, als wenn ich jetzt da drüber rede, welche Probleme das wir haben und welche Gedanken, dass wir darüber haben, dass Jesus vielleicht nicht geholfen hat. Ich werde ganz am Anfang noch so ein bisschen eine Kurve machen darüber, aber eigentlich dann von einer anderen Seite herkommen. Aber damit wir das gleich ein bisschen im Hinterkopf behalten, möchte ich euch zuerst bitte überlegen einmal, wie habt ihr reagiert, wo euch eine Person enttäuscht hat? Oder was habt ihr denn gemacht? Überlegt das mal ganz kurz für euch. Kennen das sicher alle. Kann die Ehefrau sein, zum Beispiel bei mir, oder das Kind, jemand in der Gemeinde. Und jetzt darf ich das eurem Nachbarn erzählen. Wie habt ihr reagiert? Also wenn es zu persönlich ist, könnt ihr es ja sagen. Könnt ihr ein bisschen nuscheln, dass es nicht versteht. Jetzt ein paar haben es kurz und bündig gemacht, andere sind noch dran. Also dürfen nachher vielleicht aus dem Kaffee dann noch weiter austauschen. Vielleicht auch den Lösungsansatz überlegen. Was ich festgestellt habe, schließt vielleicht ein bisschen die Ehe aus, aber sehr oft, wenn ein Mensch enttäuscht, dann ziehen sich die anderen zurück. Du musst eigentlich die Brückenstücke abbrechen. Das sehr, sehr oft unsere Reaktionen, ganz eine normal menschliche Reaktion. Leider geht es natürlich auch rein, bis in die Gemeinde, in Glauben rein. Jetzt,
Was ich auch erlebt habe, dass wenn einem Jesus enttäuscht, vermeintlich enttäuscht natürlich, gibt es Menschen, die ziehen sich zurück. Zurück vom Glauben. Ich persönlich muss euch sagen, das ist eigentlich der blödste Fehler, den man machen kann. Ihr werdet auch heute Morgen ein bisschen Ausführungen hören, warum. Es ist eigentlich auch schade, wenn man das macht. Und ich möchte euch bitten, falls ihr mal erlebt, Jesus hat mich jetzt wirklich total enttäuscht, bleibt bei ihm. Ich habe vor 2 Wochen mit einem Ehepaar geredet und wir hatten ein eine Situation, die eigentlich Medien ausgelöst haben. Und dann hat die eine, also die Frau, hat dann gesagt, ich verstand Jesus nicht. Jetzt habe ich einen alkoholabhängigen Mann, ganz, ganz schwierig für sie. Und jetzt habe ich 2 Söhne und beide sind schwul. Beide sind schwul. Wenn man ein bisschen rechnet in der Landschaft heute, in der Gesellschaft, rechnet man vielleicht mit 3, 4, 5% schwulen oder lesbischen, also schwulen Mann und lesbische Frauen. Und die Frau hat gesagt, wieso habe ich jetzt 100%? Wieso? Also ich konnte es nicht erklären. Es kann vielleicht gewisse Gründe haben, die man ein bisschen anziehen kann. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich habe ihre Frage verstanden. Es ist ganz, ganz schwierig. Für sie in der Gemeinde auch ganz schwierig. Weil, wem kannst du sagen, schau, das ist mein Sohn und er ist schwul in der Gemeinde, oder? Und alle nicken und freuen sich, umarmen dann. Es ist eine extrem schwierige Situation. Was mich aber beeindruckt hat, bei dieser Frau, bei dem Mann, sie sind beim Glauben geblieben, sie sind bei Jesus geblieben, sie sind mit ihm unterwegs. Und das hat mich ermutigt. Und ich hoffe auch, dass wir das mitnehmen können. Der Philip Yancey, das ist ein Schriftsteller, ein amerikanischer Schriftsteller, ist glaube ich sogar Theologe. Er hat folgenden Satz gesagt und ich finde sehr bedenkenswert. Er sagt, Menschen sind enttäuscht, wenn Jesus nicht das erfüllt, was er gar nicht versprochen hat. Und der Matthias hat es vor 2 Wochen auch ein bisschen ausgeführt. Jesus hat nicht versprochen, dass er alles Leid von uns abwenden tut, dass er Krankheiten einfach nicht auf uns zutreffen tut, dass wir kein Geld sorgen haben, das hat er ja alles nicht versprochen. Aber was Jesus versprochen hat, dass er dir und mir helfen tut. Und ich glaube, an ganz vielen Stellen, wenn wir unser Leben mal ein bisschen unter die Lupe nehmen, da werden wir finden, dass Jesus geholfen hat. Und von dieser Seite möchte ich den heutigen Morgen betonen, und zwar mit Jesus bist du ein Gewinner. Mit Jesus bist du ein Gewinner. Unabhängig von dem, was du hast, was du erlebst, was du erleiden musst. Eins darfst du nie vergessen. Mit Jesus bist du ein Gewinner. Und ich hoffe, dass du den Gedanken heute Morgen kannst mitnehmen und dir kannst einprägen und die schwierigen Situationen immer wieder kannst führen und sagen, okay, also wenn ich die Bibel anschaue und wir schauen zur Stelle heute Morgen an, dann weiss ich bin ein Gewinner. Jetzt, dass euch das noch ein bisschen bleibt, möchte ich mit einem kleinen Quiz anfangen heute Morgen. Es gibt 3 Teilnahmebedingungen, ihr müsst die selber für euch prüfen, das kann ich nicht machen. Die erste Teilnahmebedingung ist, ihr dürft, das geht um eine Zahl, die ich mir schon ausgedacht habe, es geht darum, dass ihr die Zahl erratet. Ihr dürft nur eine Zahl sagen. Das ist die erste. Die zweite ist, ihr müsst euch die Zahl selber merken, weil ich habe es von da vorne nicht. Wenn 80, 90 Leute die Zahl sagen, dann vergesse ich die. Also die zweite ist, ihr müsst es selber merken. Und die dritte ist, das hängt dann mit dem Preis zusammen, ihr müsst gerne Lindor-Kugeln haben. Und sonst dürft ihr nicht mitmachen. Also wäre es leider nicht süß, gerne kann ich, das tut mir sehr leid. Ich kann leider nicht daran teilnehmen. Also, die 3 Bedingungen, überlegt das kurz. Und jetzt, ich weiss meine Zahl schon. Jetzt dürft ihr eure Zahl sagen. Einfach durcheinander, ich muss es ja nicht hören. Aber ihr müsst es euch merken. Ein bisschen laut, dass man auch hört, dass Zahlen gesagt worden sind. 11. Also Senioren dürfen auch mitmachen, außer den Zucker, dann ist wieder blöd wegen der Linderkugel. Ich weiss, man muss einfach ein bisschen mehr Insulin nehmen. Haben alle eine Zahl gesagt, die ich sagen wollte? Okay, jetzt müssen wir, ich habe sie nicht gehört. Ich habe natürlich auch sehr schüchtern eigentlich Zahlen gesagt. Ich habe schon andere Gemeinden erlebt. Hat es nur noch geräbelt vor lauten Zahlen. Hat er über 43 gesagt? Hat er über plus minus 43 gesagt? Ist jemand in die Nähe gekommen? Was hast du gesagt? 42. Ja. Hat er über 44 gesagt? Dann darf ich dir, jetzt muss ich den Namen nochmal, Peter. Andreas, jetzt darf ich dir die Lindor-Kugel geben, Andreas. Also der Andreas, er ist ein Gewinner. Habe ich jetzt beleidigt, oder? Glaubst du das, Andreas? Du glaubst es, okay. Die mit Jesus unterwegs sind, die sind Gewinner. Das müsst ihr euch behalten, das müsst ihr euch merken. Ist euch bei der Lindor-Schachtel etwas aufgefallen? Die, die ein bisschen Fachleute sind im Bereich Lindor-Kugeln, denen fällt das eigentlich sofort auf. Ja, was ist dir aufgefallen? Ist die groß? Es gäbe noch Kilo, aber die habe ich jetzt nicht gekauft. Also im normalen Bereich ist tatsächlich die grösste. Das zeigt auch etwas von der Grosszügigkeit. Gott ist grosszügig. Gott ist grosszügig. Darf er nicht vergessen, also ihr seid Gewinner. Was ganz wichtig ist, Gott ist mega grosszügig. Jetzt in vielen Bereichen erleben wir das heute vielleicht noch nicht. Aber ich sage euch, wenn ihr und wenn ich euch in der Ewigkeit wiedersehe, dann werdet ihr zu mir kommen und sagen, Markus, das stimmt, was du jetzt mal gesagt hast. 17. September 2017, da in Uetiken, stimmt, Gott ist grosszügig. Vielleicht werdet ihr zu mir sogar sagen, Markus, das ist völlig untertrieben. Das ist völlig untertrieben. Das ist noch viel, viel mehr als grosszügig. Der Andreas, der weiss es jetzt, oder? Dass Gott grosszügig ist, du wirst es dann auch knabbern können und essen können. Bei Jesus werdet ihr gewinnen. Und so, Jesus schöpft aus einem unermesslichen Reichtum. Und aus dem Reichtum beschenkt er dich und beschenkt er mich. Jeden Tag. Und eben, es gibt vielleicht Situationen, wo man das jetzt nicht so spürt, aber er macht es gleich. Und ich denke jetzt nicht unbedingt an finanziellen Reichtum, das kann es auch sein, muss es aber nicht unbedingt, aber ganz sicher geistlicher Reichtum. Und am Schluss, wenn ihr am Ziel steht, wenn ihr vor Gott steht, dann spielt ja die Finanz und so überhaupt keine Rolle mehr. Der Besitz ist ja dann alles weg, oder? Dann steht nur noch ihr da, vermutlich in einem weißen Kleid. Und dann wird auch Jesus anlachen und sagen, hey, all das, was du geistlich gesammelt hast in deinem Leben, das kommt jetzt mit und wird in den Himmel hineingenommen. Ein Schreiber im Neuen Testament, der das ganz eindrücklich bringt, ist der Paulus. Paulus hat ja ganz viele Sachen erlebt, mit Gott, mit Jesus. Und ich möchte euch einen Vers vorlesen, wo er da schreibt, denn das ist mir klar geworden, gegen dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Ja, alles andere ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Also das ist ein unglaublich beeindruckender Satz, wo da der Paulus sagt. Auf die einen Seite zeugt das von einer ganz grossen Sicherheit. Der Paulus weiß, von wem das er redet. Und das Zweite, und das steckt natürlich da drin, von einer ganz grossen Radikalität. Er will einfach nur eins. Und das ist Jesus. Er will nur da. Das ist Jesus. An dieser Stelle ganz wichtig ist, der Paulus tut ja das nicht am Anfang von seinem Leben formulieren. Das gibt es sehr oft, dass junge Leute, wir haben vorher vom Simon geredet, ist ja so ein radikaler Typ. Er geht mit der Laura, oder hat mit der Laura parallel die Ausbildung gemacht, das ist von unserer Gemeinde. Und der ist so radikal und macht da so radikale Aussagen. Der Paulus ist da schon 30 Jahre mit Jesus unterwegs. Und aus dem Erleben, aus dieser Beziehung heraus formuliert er den Satz, mit Jesus leben ist ein Gewinn. Mit Jesus leben ist ein Gewinn. Paulus hat in dieser langen Zeit von über 30 Jahren hat er ganz viel Schönes mit Jesus erlebt. Er hat erlebt, wie Menschen zum Glauben gekommen sind, wie Menschen gesagt haben, du, den Glauben, den du hast, der will dich auch haben, der will dich teilen miteinander, mit dir und mit der Gemeinde. Aber der Paulus hat auch ganz, ganz Schwieriges erlebt. Ich zähle nur etwas auf. Gesteinigt worden ist er. weiß nicht, ist euch schon mal ein Schneeball ins Gesicht geschossen worden? Auch schon, oder? Aber ich sage euch, das ist harmlos gegenüber dem, was der Paulus mit diesen Steinen erlebt hat. Da haben jene Leute einfach Steine auf ihn geschossen. Einen Rücken, einen Bauch, einen Arm, einen Kopf. Und er ist ja dann bewusstlos dort gelegen, oder? Bis sie gemeint haben, er ist tot, jetzt können wir wieder gehen. Oder er hat Schiffbruch erlebt, weil er für Jesus unterwegs war. Und er war aber nie enttäuscht von Jesus. Natürlich hat es auch Phasen gegeben in Paulus, wo er leer schlucken musste. Zum Beispiel dort, wo er ausgepeitscht worden ist in Philippi, sind sie im Gefängnis gehockt. Und ich bin ganz sicher, dass er dort ein paar Mal leer geschluckt hat. Und sich schon überlegt hat, warum Gott. Aber wenn man dort weiterliest, steht in der Mitte, also Mitternacht, mitten in der Nacht, haben sie angefangen Loblieder zu singen. Also haben sie Band mobilisiert, oder? Die Judith, Sarah, die hätten können mithelfen. Und dann sind plötzlich Gefängnistüren aufgesprungen. Ich habe mir selber die Frage gestellt und ich würde dir die Frage weitergeben. Bist du vielleicht nach einigen Jahren oder sogar vielen Jahren noch mit der gleichen Begeisterung mit Jesus unterwegs? Und falls nicht, könnte eventuell das Beispiel von Paulus, wo du dann kannst mitnehmen, könnte dich das inspirieren, zum sagen, ja, hey, da möchte ich dranbleiben, da möchte ich mit Jesus weiter unterwegs sein. Vor einem Jahr haben ja die Olympischen Spiele in Rio stattgefunden und es hat dort ein paar spezielle Olympiasieger gegeben. Ich möchte euch drei zeigen. Das erste ist Joni Miller. Sie war beim 400-Meter-Lauf der Frauen dabei und beim Zieleinlauf stolpert sie und gewinnt Goldmedaille. Überlegt euch nochmal, stolpert über die Ziellinie und gewinnt Goldmedaille. Oder da Kirstin Vogel von Deutschland. Sie war bei einem Bahnrennen dabei und ihr seht, beim Schlussspurt bricht ihr der Sattel ab und das sind ja ganz also schwere Velo, dass sie ein bisschen Schuss bekommen, bricht ihr den Sattel ab und sie gewinnt 400stel Sekunde vor der Gegnerin Goldmedaille. Unglaublich. Der Mann links kennt sich jemand da drinnen, oder? Ja, genau. Michael Phelps. Ich kann euch sagen, das, was der Mann in die Hand nimmt, das wird zu Gold. Er hat 23 Goldmedaillen gewonnen bis jetzt im Schwimmen. Michael Phelps. Jetzt neben ihm steht der junge Mann, ich glaube in Singapur aufgenommen worden oder Hongkong, irgendwo dort unten. Das ist 2008, dort haben ja die Olympischen Spiele in Peking stattgefunden. Jetzt neben ihm ist der Joseph Schooling und das ist ein totaler Fan von Michael Phelps. Er hat gesagt, ich möchte mal so gut schwimmen können wie du. Das möchte ich mal schaffen und ich werde trainieren und machen und tun. 8 Jahre später, rechts, der Joseph Schooling hat Goldmedaille gewonnen im Butterfly-Schwimmen. Und links nebenzu, der zweite, Michael Phelps, völlig enttäuscht, oder? Nein, der hat sich gefreut. Der konnte einen jungen Mann animieren und motivieren zum Trainieren und Machen. Und es war ganz herzig, als er dann gesehen hat, dass der Joseph Schooling gewonnen hat, ist er den Michael Phelps angegangen und hat ihn umarmt. Einfach weil er sich gefreut hat, da konnte ich jemanden motivieren. Und er war zufrieden gewesen mit seiner Silbermedaille, sonst hat er 24 Goldmedaillen gemacht. Und ich glaube, der Paulus wird mit dem Vers, mit diesen Aussagen, dich und mich ähnlich anstecken. Und sagen, hey, bleib dran, trainier weiter. Motiviere andere auch, die vielleicht im Moment nicht mögen. Dafür ist ja zum Beispiel die Gemeinde ganz, ganz wichtig. Meine Frage ist, darf Jesus in deinem Leben etwas verändern, was für dich positiv ist, aber auch für andere positiv wird? Ziemlich am Anfang vom Philipperbrief lesen wir eine andere Aussage vom Paulus. Es lohnt sich übrigens einmal, den Philipperbrief zu lesen, wenn er das schon lange nicht mehr gemacht hat. Es sind ja nur 4 kleine Kapitel, also das mag man noch vor dem Mittag verleiden. Da steht, denn Christus bedeutet für mich alles. Er ist mein Leben. Deshalb kann das Sterben für mich nur Gewinn sein. Also wieder das Wort Gewinn. Und der Paulus formuliert da sogar, also wenn ich sterbe, spielt es keine Rolle, dann bin ich bei Jesus und dann erlebe ich das, wo eigentlich das Schönste ist, wirklich das Schönste ist, was ich überhaupt erfahre. Oder an anderer Stelle wünscht er sich, voll Verlangen sehnen wir uns danach, den neuen Leib anzuziehen, wie ein Kleid, ohne dass wir vorher sterben müssen. Also da sagt er, am liebsten hätte ich gerade den Auferstehungslieb, wir kommen ja nicht mit dem Leib in den Himmel, sondern den Auferstehungslieb hätte ich am liebsten gerade über mich und dann könnte ich schwupp und dann wäre ich bei Jesus. Das wünscht sich der Paulus. An dieser Stelle nochmal die Frage, erlebst du eine ähnliche Sehnsucht, wie jetzt da der Paulus nach 30 Jahren gläubig war, erlebst du die Sehnsucht noch? Jetzt ganz ehrlich, ich kann ein bisschen den Verdacht, wenn ich da ein bisschen in unseren Gemeinden herumschaue, dann ist ganz viel von dieser Sehnsucht verloren gegangen. Einerseits sicher durch die Prägung oder durch das Umfeld, wo man drinsteckt. Viele von den Leuten rundherum, die wollen gar nicht vom Glauben haben. Die motivieren mich auch nicht zum Glauben. Im Gegenteil, die halten mich eher davon ab. Es kann aber auch der ganze Stress sein, wo man drinsteckt. Die ganze Medienflut, all die Informationen, die reinkommen. Vieles, vieles von dem fängt an, dass der Glaube nicht mehr so wichtig ist. Und in der Offenbarung schreibt Jesus ja den Brief an Laodicea und dort verwendet er das Wort Lau oder Lauheit. Und das trifft natürlich nicht nur für die Gemeinde Laodicea zu. Ich glaube, wir müssen an dem Punkt auch ganz, ganz vorsichtig sein. Und darum denke ich, die Inspiration von Paulus ist ganz, ganz wichtig. Denn Christus bedeutet für mich alles. Er ist mein Leben. Deshalb kann das Sterben für mich nur Gewinn sein. Die Frage ist, wie kommt man zu dieser Sehnsucht? Wie könnte Jesus die Sehnsucht in deinem Leben und in meinem Leben noch viel mehr entfachen? Also ich habe mir überlegt, am liebsten würde ich euch jetzt 3 Punkte sagen. Ihr alle zusammen würdet die 3 Punkte ganz gut behandeln. Und dann gäbe es nur eins, eure Sehnsucht würde massiv steigen, euer geistliches Leben würde Aufschwung nehmen. Ihr hättet mega Freude an jedem Gottesdienst teilzunehmen, an jeder Gebetsstunde oder Bibelstunde oder wann ihr denn auch noch habt. Das hätte ich jetzt am liebsten gemacht. Jetzt das grosse Problem ist, ich habe die 3 Punkte nicht. Das ist jetzt ein bisschen frustrierend, oder? Aber habe ich etwas anderes mitgebracht. Ich habe euch 5 Begriffe mitgebracht. Alle fangen mit G an. Also die kann man unter Umständen, wenn man noch jünger ist, kann man sich die einfach merken. Ich habe mit dem Jürg abgemacht, dass er sich nur einen muss merken. Er hat mir gesagt, er könnte sich nicht mehr so gut konzentrieren. Also es reicht auch, wenn du einfach einen mitnimmst und sagst, an dem möchte ich arbeiten. Den möchte ich mir behalten und den möchte ich mitnehmen. Das erste ist die Grösse. Denk immer groß vor Gott. Denk immer groß vor Gott. Schon das allein führt zu einer Sehnsucht nach mehr. Du hast einen grossartigen Gott mit unglaublicher Kraft. Der kann alles machen. Wirklich alles. Dort, wo du an deine Grenzen kommst, dort, wo du merkst, das ist für mich unmöglich, macht Gott nur so. Und dann ist es erledigt. Dann ist es erledigt. Natürlich kann man die Größe, die Allmacht Gott, die kann ich nicht in Wort fassen. Sie haben es übrigens im Alten Testament auch probiert, Leviten. Und dann sagen sie da, im Nehemia, steh auf, preist den Herrn, euren Gott, bis in alle Ewigkeit, rühmt seinen heiligen Namen, denn unser Gott ist groß und mächtig. Selbst mit unseren Lobliedern können wir ihn nicht beschreiben. Also wir können Gott mit unseren Worten nicht fassen, aber wir können groß vor Gott denken. Menschliche Worte werden Gott nie gerecht. Und darum können wir eigentlich nur stillstehen und staunen, was unser Gott machen kann. Zum Beispiel der Schöpfergott. Ich weiß nicht, ob ihr da vorne Dekoration angeschaut habt. Schafft einer von euch so einen Kürbis? Kann das jemand machen? Also ich kann es nicht, oder? Oder könnt ihr so schöne Blumen machen? Also ich kann es nicht. Aber dein Gott kann es. Der hat das geschaffen, der hat das gemacht. Und hat nicht nur 6 Tage gebraucht dazu, oder? Unglaublich, oder? Oder wenn ihr in der Nacht anschaut, er ist Herr vom Universum. Er hat die Welt so organisiert, dass das, oder das ganze Universum so organisiert, dass das in Kreisen und Ellipsen und Bahnen verläuft. Erstens, ohne dass wir etwas merken. Und dass das nicht einmal zusammenschießt. Also, das ist ja unglaublich. Und dann ist er ein heiliger und ein reiner und liebender Gott. Und er ist aber auch ein gerechter Richter. Und zu dem fantastischen Herr und König darfst du ganz direkten Zugang haben. Die Größe, die Schönheit und der Glanz von dem unglaublichen Gott will in dir Sehnsucht nach mehr auslösen. Ein zweiter Punkt, Gemeinschaft. Das Reden ist ja eines der ganz wichtigen Elemente in einer Gemeinschaft. Das sieht man ja dort, wo jemand frisch verliebt sind, so ein Bärli. Und die können stundenlang miteinander reden, ohne dass es langweilig wird. Ich weiß gar nicht, was die alles erzählen können, oder? Unglaublich. Und mit Gott kannst du genau gleich reden. Und ich bin auch überzeugt, dass der Heilige Geist in dir und in mir ein Feuer entfachen wird, wo wir dann ständig Gemeinschaft haben mit Gott. Wo wir immer am Reden, am Diskutieren, am Fragen sind. Ja, was meinst jetzt du? Wie soll ich jetzt das lösen? Du hast sicher noch ein paar gute Ideen. Sag mir doch du die. Gott hat immer Zeit für dich. Und wenn du nächste Woche zum Beispiel unterwegs bist und du merkst, du hast einen mega Stress, oder dann steht Jesus neben dir und schaut dich ganz freundlich an und wartet eigentlich nur darauf, bis du sagst, hey Jesus, hilf doch du mir. Stand doch du mir jetzt bei. Mach du mein Herz ruhig. Oder du kannst doch meinem Chef sagen, dass er nicht so dumm soll tun. Es gibt eine riesige Vielfalt an Möglichkeiten, wo Jesus ja eingreifen und wo er helfen will. Oder wenn du eine gestochene Situation erlebst, vielleicht wenn man älter ist, wo du Angst hast, dann ist Jesus schon längst da. Nimmt dich an der Hand, begleitet dich, dreht dich durch. So musst du von deinem Gott rechnen. So musst du von deinem Gott rechnen. Mich ermutigt und beruhigt die göttliche Unterstützung. Wenn ich so eine Situation erlebe, die mir Angst macht, wo ich unruhig wäre, dann muss ich eigentlich nur stillstehen und auf Gott schauen. Und ich habe schon so unglaublich starke Sachen erlebt, wo ich muss sagen, wow. Weil bei deinem Gott, da wirst du immer offene Arme finden, offene Türen, offene Ohren. Er hat Zeit und ist bereit für dich. Ein dritter Punkt, Glaube. Glaube ist ja sehr stark mit Vertrauen verbunden. Wenn du an Gott glaubst, dann sagst du eigentlich, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Das, was mir auf mich zukommt, das, was mir passiert, das geht zuerst durch deine Hand. Definition von Glauben finden wir im Hebräerbrief, ganz eine schöne Definition. Da drin steht, der Glaube ist die feste Gewissheit, dass sich erfüllt, was Gott versprochen hat. Der Glaube ist die tiefe Überzeugung, dass die unsichtbare Welt Gottes Wirklichkeit ist, auch wenn wir sie noch nicht sehen können. Also einerseits ist Glaube das Festhalten an dem, was Gott versprochen hat. Und wir haben vorher von der Größe von Gott geredet. Und er kann ganz viel machen. Also das ist einerseits Glauben. Aber dann hat Glauben auch mit dem zu tun, wo wir gar nicht sehen. Glauben baut auf die unsichtbare Welt. Jetzt ganz, ganz viel in unserem Leben, das sehen wir. Darum ist vielleicht auch die unsichtbare Welt recht schwierig für uns zu verstehen und auch zu begreifen. Aber ich will nur ein paar Beispiele nennen, wenn jetzt du Mann mit deinem Kind Hausaufgaben musst machen oder mit dem Enkel, es hat da verschiedene, die schon ein bisschen älter sind, dann braucht das kein Glauben, oder? Dann braucht das nur Geduld. Bis die Rechnungsaufgaben gelöst sind oder der Aufsatz geschrieben ist und so weiter. Oder wenn du heute Abend einen feinen Znacht machen willst, oder? Der Küche stehst, dann braucht das auch kein Glauben, oder? Dann braucht das Geschirr, das in der Küche ist und das Essmaterial, das ich bröteln und andünsten oder irgendetwas mache. Oder auch wenn du morgen eine Reise machst von A nach B, dann braucht das auch kein Glauben. Dann braucht das von mir aus Velo oder den Zug oder einfach irgendwie ÖV oder das Auto. Also ganz viele Sachen in unserem Alltag braucht kein Glauben, weil wir sehen es. Aber jetzt kommt der Glaube und da ist vieles eben nicht sichtbar. Da ist ein Vertrauen darauf, dass Gott aus seiner heiligen, aus seiner übernatürlichen Welt in deine und meine Welt eingreift. Und wenn wir zu Jesus zurückschauen, dann sieht man, dass an verschiedenen Orten so der Himmel aufgesprungen ist und dass die himmlischen Strahlen in die Welt gekommen sind, dort wo noch Menschen gesund gemacht haben. Oder dort, wo er von Gott geredet hat. Und am Schluss von der Bergpredigt sagen die Menschen, oder steht, dass Menschen nur noch erstaunt waren, wie der Mann geredet hat. Keiner von ihren Lehrern konnte so reden wie Jesus. Weil der ist natürlich aus dieser unsichtbaren Welt gekommen. Der hat ja Bescheid gewusst. Der hat gewusst, wie es dort oben zu und her geht. Und jetzt kannst du zu Jesus gehen und ihm dein Vertrauen aussprechen und ihm auch darum bitten, dass er in deinem Leben noch viel mehr von der göttlichen Welt sichtbar macht. Ein Beispiel, das mich da immer wieder erstaunt, auch bewegt, ist ja der Hauptmann, der zu Jesus kommt, wegen seinem kranken Diener. Jetzt der Mann wünscht sich so einen Durchbruch, so einen Strahlendurchbruch, dass das Göttliche ins Leben von Menschen hineinkommt, das wünscht er sich. Und was ganz wichtig ist, er traut Jesus zu. Und jetzt sagt er ganz einen denkwürdigen Satz. Er sagt, du musst gar nicht zu uns heimkommen. Du musst gar nicht zu uns heimkommen. Was muss Jesus machen? Ganz laut. Ein einfaches Wort. Ein Wort. Also kein Vortrag, keine Abhandlung, kein Theater. Ein Wort. Und schafft es Jesus? Natürlich, er schafft es. Ein Wort. Ich habe Jesus schon bei dir gesagt, Jesus, schau, ich brauche einfach ein Wort in die Situation, nur eins. Du musst gar nicht viel machen, kannst du wieder das andere Zeug machen. Einfach ein Wort. Vertraue Jesus so. Du kannst ihm sagen, in deiner Not, bitte Jesus, einfach ein Wort. Er kann es. Ich bin überzeugt, je mehr dass wir bei ihm anklopfen, ihm das auch sagen, desto mehr wird er Sachen erfüllen. Ganz ein wichtiges Bild im Glauben ist für mich Vater-Sohn-Beziehung. Das beschreibt ja Gott und beschreibt auch Jesus im Neuen Testament. Ich habe selber 3 Kinder, die sind jetzt erwachsen. Aber wenn die zu mir kommen, dann probiere ich doch das zu erfüllen, wo ich merke, sie in der Not, sie brauchen irgendetwas, dann probiere ich das zu erfüllen. Unser ältester Sohn, der probiert, das Geschäft aufzubauen, also hat es geschafft. Und der hat gesagt, Papi, könntest du mir nicht noch für das und das ein bisschen Geld leihen, oder? Also es ist immer nur um Leihen gegangen, nie dass ich jetzt das dort verschenkt hat. Und dann habe ich gesagt, ja klar. Und er war mega froh gewesen und konnte weiterarbeiten. Er hatte das nötige Kapital nicht gehabt und dann haben wir können ein bisschen helfen und dann hat er es mir wieder zurückgezahlt. Das macht doch ein Vater, wenn er seine Kinder gerne hat, oder Mutter, die ihre Kinder gerne hat. Mütter machen dann noch viel mehr, oder? Und so ist Gott. Gott lässt dich nicht sabbeln und lässt dich nicht hängen. Und ich glaube, je mehr dass du so Sachen erlebst, wo du siehst, hey, jetzt ist das Göttliche in mein Leben reingekommen, je grösser wird deine Sehnsucht nach Gott. Das beflügelt dich. Das gibt einen unglaublichen Schwung und löst ganz viel Freude aus. Der 4. Begriff Gnade, das ist sicher ganz ein wichtiger Teil. Beim Beispiel vom verlorenen Sohn überstrahlt ja Gnade vom Vater alles, oder? Wenn ich mir vorstelle, er hat ja die ganze Keule vom Vater, also mindestens die Hälfte hat er versoffen, verhuret, irgendwo verloren, oder? Stell dir mal vor, irgend eurem Kind eine 500.000, oder? Ich weiß, vielleicht eine 500.000, vielleicht auch nicht. Ich weiß jetzt nicht. Aber ihr kennt ihm eine 500.000 und er macht so einen Mist. Und dann kommt er zurück. Und dann sagt er, so schön, dass du wieder zurückkommst. Du kannst zu mir kommen, wir machen das riesige Fest. Und ich gebe dir neue Kleider, umarme den, obwohl er noch nicht duscht hat und stinkt in den Mooren. Also die meisten von uns, also vielleicht haben wir solche geniale Leute unter uns, die meisten von uns würden die Nase rümpfen und sagen, ich habe das doch immer gesagt, hättest du gescheit auf mich gelassen und so weiter. Würden die meisten von uns machen, oder? Würde ich vermutlich auch machen. Und Gott sagt, nein. Gott schaut und wartet und wartet und wartet, bis der andere Kerl endlich merkt, ich habe sie dort viel besser, oder? Und geht zu einem zurück und Gott steht dort, umarmt ihn, gibt ihm neue Kleider, gibt ihm einen Ring und macht ein riesen Fest. So ein großes Fest, dass dann der Bruder eifersüchtig wird. So ist Gnade. Es ist völlig unverdient. Was ganz wichtig ist, wir haben hier ein Kreuz, ich habe schon ein bisschen daran gewackelt, es ist ein bisschen heikel, aber das Kreuz, das steht fest. Am Kreuz könnt ihr euch heben, am Kreuz könnt ihr euch anlehnen, am Kreuz könnt ihr alles deponieren. Jede Sünde, jede Last, auch jede Krankheit, jede Not, jede Verletzung, es hat wirklich alles Platz am Kreuz. Wichtig ist, wir müssen es machen. Wir müssen es dort anlegen und bei Jesus lassen. Es ist unglaublich stark. Es gibt nie in keiner anderen Religion, nie auf der Welt, so eine unglaublich starke Sache wie Vergebung. Vergebung von Jesus. Und das nächste Mal schaut ihr dann Vergebung oder Versöhnung mit euren Mitmenschen an. Ist der entscheidende Punkt. Wenn ich keine Vergebung habe, kann ich einem anderen nicht vergeben. So schwierig. Wenn ich beim Kreuz bin und da stehen bleibe und wirklich alles deponiere, dann kann ich anfangen, auch dem anderen vergeben. Wichtig ist an dieser Stelle, es gibt natürlich den Widersacher, es gibt Satan und der hat überhaupt keinen Spass daran, wenn man das macht. Und der probiert dich zu torpedieren, der probiert dich kaputt zu machen an dieser Stelle. Und er ist ganz raffiniert, der kommt ja nicht mit so dicken Stiefeln, haha, jetzt will ich dich verführen, oder? Das macht er nicht, er macht es ganz raffiniert und subtil. Leider schafft das immer wieder. Aber dort, wo du merkst, es ist wichtig, dass ich umkehre, wir machen am Schluss einen Moment von der Stille, mach es unbedingt. Du sollst vielleicht mit jemand anderem besprechen, wo du das Vertrauen hast. Ich habe jahrelang bei uns in der Gemeinde einen Mann gehabt, also es ist eigentlich ein Ehepaar, ganz ein lieber Typ, der bei unserer Kitzsuche hat immer geholfen und mitgemacht, der war immer aufgestellt und so weiter. Und jetzt im Frühling hat sich herausgestellt, dass er pornosüchtig ist. Nicht nur ein bisschen, sondern sehr, sehr fest. Man probiert, irgendeinen Weg zu finden. Also da braucht es auch professionelle Hilfe. Aus einer Pornosucht braucht es mindestens 3 Monate, bis man überhaupt einmal ein bisschen draußen ist. Er hat die Hilfe abgelehnt. Und er hat es vorgezogen, in dem Bereich zu bleiben. Hat Ehe verloren, hat Familie verloren, das kleinste Problem hat Gemeinde verloren. Das ist auch eine Reaktion, aber ich persönlich finde es ganz traurig. Ich hoffe, dass er irgendwo, irgendwann einmal von jemandem angesprochen wird, wo man kann sagen, du, das ist der falsche Weg. Es ist ganz sicher nicht einfach, von einer so einer Sucht wegzukommen. Auch andere Süchte, das ist ja nicht einfach und schwierige Situation. Aber es wäre eine Möglichkeit. Und Jesus ist sich nicht schade, so eine Pornosucht abzunehmen. Überhaupt nicht. Oder das ist der Dreck vom verlorenen Sohn, den man bei Jesus deponieren kann. Und wenn du da irgendwo einen Punkt hast, wo du merkst, hey, auch Unversöhnlichkeit und so weiter. Es ist ja dann relativ gefährlich, wenn man sagt, ja, der andere Pornosucht. Ja, schau mal den schlimmen Typ an, oder? Aber wenn ich nicht vergebe, bin ich ganz so schlimm. Wenn ich schlecht über die anderen rede, bin ich ganz so schlimm. Also ist eigentlich alles auf der gleichen Ebene. Für uns ist es manchmal ein bisschen tragischer, dass jemand jahrelang, jahrzehntelang im Gottesdienst sitzt und sein Leben nicht verändert. Das führt mich noch zu einem vierten Punkt, wo ich denke, das ist auch nochmal so ganz ein wichtiger, entscheidender Punkt. Das Geschenk vom Heiligen Geist gemeint, wo ja eigentlich unsere Gedanken, unser Sinn, unser Überlegen lenken will. Glaube ist ja nicht etwas, was wir von innen produzieren müssen, wo wir innerlich zusammenkrampfen müssen und sagen, so, jetzt glaube ich, sondern der Heilige Geist will helfen, will durchtragen. Und da gibt es halt vielleicht manchmal auch mal eine Trockenzeit und gleich ist er da und inspiriert und will helfen. In der Apostelgeschichte lesen wir ein Zitat aus dem Joelbuch, da drin steht, in den letzten Tagen spricht Gott, will ich allen Menschen meinen Geist geben, eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden, eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume. Das ist eine Aussage von Gott, das verspricht er uns. Und da steht in den letzten Tagen, also vermutlich sind wir in dieser Zeit, also Gott wird dich und mich nutzen, zum Sachen formulieren, zum Sachen korrigieren, zum in einer guten Art und Weise auch in eine Gemeinschaft einzubringen. Er verspricht es da. Und so etwas geschieht ja, wenn es der Geist Gottes macht, eh mit viel Liebe. Nicht mit einem Kampf oder nicht mit Streit, sondern mit ganz, ganz viel Liebe. Und das wünsche ich euch, dass ihr das erlebt. Oder eine andere Stelle, wo der Heilige Geist uns auch im Alltäglichen unterstützen wird. Zur rechten Zeit wird Gott euch das rechte Wort geben. Manchmal ist es ja ganz schwierig mit unseren Worten, oder? Da haben wir so schnell etwas kaputt gemacht. Dann sagt er, dann werdet ihr, denn nicht ihr werdet es sein, die Rede und die Antwort stehen, sondern der Heilige Geist wird durch euch sprechen. Ich habe letzte Woche mit einer jungen Frau ein Gespräch gehabt. Sie hat mich zwar nicht mehr gekannt, ich habe sie aber gekannt, weil ich ihre Eltern gekannt habe. Sie hatten ganz schwierige Ehesituationen gehabt. Dann habe ich so ein bisschen gefragt, wie es geht. Und ich bin unglaublich erstaunt über die junge Frau. Sie hat ganz, ganz einen schwierigen Vater. Also schwieriger, als ihr euch das könnt vorstellen könnt. Dann habe ich gefragt, ja, wie geht es denn? Und dann sagt sie mir, weißt du, der Heilige Geist gibt mir immer wieder ein, wenn ich es sagen soll. Vater ist übrigens gläubig, Mutter auch. Also es gibt auch schwierige, gläubige Väter. Und dann habe ich gestaunt, wie das junge Mädchen einfach sagt, weißt du, der Heilige Geist gibt mir die richtigen Worte. Einmal habe ich letztens dem Papi gesagt, lass Papi, du gehst jetzt dort ins Räumchen, ich gehe in das Räumchen und dann über beide Betten und dann kommen wir wieder zusammen und schauen, was uns Gott gesagt hat. Die ist knapp über 20 und hat einen ziemlich bejahten Vater. Also ich habe nur noch gestaunt. So etwas macht der Heilige Geist, so etwas wird er in deinem Leben, in meinem Leben bewirken, dass wir gute Sachen weitergeben, gute Sachen sagen, gute Sachen formulieren. Und ich glaube, wenn du eins von diesen Punkten oder mehrere von diesen Punkten erlebst, durch Gott, durch Jesus, durch den Heiligen Geist, dann wirst du ganz eine neue Sehnsucht erleben im Glauben. Sehnsucht, die aufblüht, Sehnsucht, die dich näher anzieht zu Gott. Versöhnt mit Jesus. Ich glaube, wenn wir von dieser Seite kommen, von der hinteren Seite, von der Siegerseite, ich glaube, dann können wir ganz viel auf die Seite legen, wo man vielleicht Not hat, wo man vielleicht denkt, ja, Jesus hätte das können anders machen. Ihr werdet einmal am Ziel angelangt sein. Und das Ziel, das wird wunderschön sein. Und ich verspreche euch jetzt schon, und ihr dürft mich dann daran erinnern, dass ich das gesagt habe dort oben, ich verspreche euch jetzt schon, wenn ihr dann dort seid, wenn ihr keinen Moment mehr zurückdenkt, an die Sachen, wo ihr vielleicht denkt, ist schon noch blöd, dass Jesus mich so führt, oder? Schon noch blöd. Das werdet ihr vergessen, werdet ihr ablecken und das wird nicht mehr noch rum sein. Wer mit Jesus lebt, der gewinnt in jedem Fall. Jesus ist Herr und König und der wird dich überreich beschenken. Sophie, Judith und Sarah führen bitte. Wir machen einen Moment einfach von der Ruhe. Sie werden probieren, da ganz leise Background zu machen oder Soundfloor oder wie man dem sagen will. Das sind einfach Musikklänge. Nutzt doch die Zeit von der Ruhe da dazu, dass ihr Jesus zum Beispiel Danke sagt. Weil mit dem Glauben an Jesus haben das Allerbeste. Allerbeste, was wir überhaupt haben. Andreas, der hat jetzt eine ganze Schachtel in der Kugel gewonnen. Hat es noch besser als ihr, oder? Aber ich teile das ja, ich weiß es nicht. Muss es aber nicht. Danke, Jesus, dafür. Vielleicht gibt es auch einen Punkt, wo wir sagen müssen, du, oder Jesus, hilf mir, dass ich deine Arme kann bringen. Und ich tue dann die Zeit abschliessen. So froh und so begeistert. Du bist der Sieger und du beschenkst mich und uns aus deinem genialen Reichtum aus. Und dafür möchte ich dir danken. Ich möchte ja bitten, dort, wo wir vielleicht Mühe haben im Glauben, dass du uns ein Licht zeigst, dass du auch unsere Sehnsucht stärkst, dass wir Sachen mit dir erleben können, die wir nicht missen wollen und merken, hey, du beflügelst uns. Und ich bitte dich, dass du jedes Einzelne hier in diesem Saal, in dieser Gemeinde beflügelt tust, dass wir begeisterte Mitarbeiter von dir dürfen ziehen und dann in der Ewigkeit uns mal freuen können, aussuchen können und einfach mit dir zusammen sein. Ich danke dir dafür. Amen.
Schon alle abgesessen. Ich möchte aber gerne, dass ihr zum Sagen aufsteht. Das wäre doch schön. Der Text, den ich euch noch vorlesen möchte, steht im 1. Johannes 4,10. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Amen.